Ja, guten Abend. Ich habe nicht gesagt, guten Abend zusammen. So, ich muss mir eben mitstoppen. Alles so, wie es sein sollte. Ja, fantastisch. Ne, wenn irgendwie was falsch steht oder liegt, dann kann man nicht vernünftig predigen. Deswegen muss das alles hier alles so seine Ordnung haben, damit das alles gut geht. Ja, ihr seht, das Predigtthema hängt schon hinter mir an der Wand. Nee. Moment, ich glaube, ich muss auch nochmal eben beten. Ich stehe irgendwie gerade total neben mir und komme nicht rein. Jesus, danke für dein Wort, Herr. Danke, dass du uns leitest, dass du uns ausbilden willst, dass du uns weiterführst. Jesus, danke, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist dagelassen hast. Gott, danke, dass dein Wort wahr ist, dass es gut ist, dass du gehst, weil sonst der Geist nicht kommen würde. Und Jesus, so danke dafür, dass es besser ist, dass du jetzt weg bist und der Heilige Geist bei uns hier ist und du durch diesen Geist in uns lebst. Oh Gott, ich bete mir, dass du dein Wort jetzt sendest. Oh Gott, ich bete, wie es im Kolosser heißt, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Herr, wir wollen dir wirklich Raum geben. Wir wollen dir zuhören. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Oh, und ich bete mir, dass du einfach sprichst, Herr. Gott, auch für mich selber, auch wenn ich hier predige, möchte ich dich hören. Gott, auch ich möchte, dass mein Glaube stärker wird an dich und dass du mir realer wirst. Dass ich mehr in deiner Realität lebe. Mehr in deiner Identität bin. Boah, Jesus, ich danke, dass du so ein guter Gott bist, dass du so ein guter Freund bist. Vielen Dank, Herr. Amen. Also es ist Teil 5 einer Predigtreihe über Identität und gerade gesehen, es sind viele Leute da, die ich jetzt noch nicht so kannte und das heißt, dass ihr wahrscheinlich nicht allzu regelmäßig da seid. Und deswegen habt ihr die anderen 4 Teile vermutlich nicht mitgekriegt. Das macht nicht ganz so viel. Es wird möglich sein, diesen Teil hier zu verstehen, auch wenn man die anderen nicht gehört hat. Und vielleicht macht's ja neugierig und weckt Interesse. Dann könnt ihr auch gerne mal auf unserer Webseite unter www.jesusfreaksremscheid.de vorbeisurfen. Und da sind unsere Predigten alle, also die werden aufgenommen und als MP3 ins Netz gestellt. Und dann kannst du ja vielleicht mal den Rest davon dir anhören. Und es ist auf jeden Fall ein total gutes Thema, also völlig spannend. Mir macht sehr viel Spaß, das zu predigen. Ist meistens der Fall, dass ich gerne predige, aber das ist jetzt gerade so eine Predigtreihe, die mich auch selber sehr erwischt, weil es darum geht, was Jesus in unserem Leben macht, weil es halt das Thema ist, wie was passiert, wenn jemand anfängt, an Gott zu glauben und Jesus eine völlig neue Realität in diesem Menschen schafft. Und es gibt eigentlich fast nichts Interessanteres, als das kennenzulernen, was Jesus Christus in uns getan hat, weil es wirklich die Grundlage des christlichen Glaubens ist. Und wenn man diese Grundlage nicht versteht, wird man wahrscheinlich etwas aufbauen, was nicht ganz so ist, wie Gott sich das vorstellt. Und deswegen ist es extrem wichtig, das kennenzulernen. Und es ist einfach so ein Prozess, dass man da reinkommt. Ich bin jetzt seit 17 Jahren Christ, also jetzt auch noch nicht so ewig lange. Und seitdem setze ich eigentlich alles daran, Jesus kennenzulernen und lese viel Bibel und bete viel. Und ich bin echt überrascht darüber, positiv überrascht, dass ich immer wieder Neues an ihm entdecke. Und dass mir so viele Sachen, die ich schon lange weiß, irgendwie immer wieder ganz neu bewusst werden. Und dass Gott mir durch sein Wort zu mir spricht und mich verändert. Und das finde ich einfach total genial. Und es ist einfach gerade bei dieser Predigtreihe jetzt über die neue Schöpfung oder unsere Identität in Christus, ist das nochmal ganz neu der Fall. Letztes Mal haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie man denn hineinkommt eigentlich in die Realität der neuen Schöpfung und haben gesagt, dass es nicht das Gleiche ist, ob man in Jesus lebt, also ob man wiedergeboren ist und ob man in dieser Realität drin lebt. Also man kann Christ sein und kann sich trotzdem verhalten, als ob man überhaupt nichts von Gott in seinem Leben drin hat. Und das ist das, wovor der Apostel Paulus uns warnt und sagt, so nein, das soll aber nicht so sein, sondern wenn ihr schon mit Jesus lebt, dann sollte man es auch an euch erkennen. Dann folgt doch bitte auch der Leitung des Heiligen Geistes, dass ihr euch immer mehr verändert und dass ihr Jesus-mäßig lebt. Letztes Mal sind wir dann durch den kompletten Galaterbrief durchgegangen. Das hat relativ lange gedauert. Ich glaube, Sonntag habe ich fast anderthalb Stunden gepredigt. Das wird heute nicht der Fall sein. Heute wird es wieder etwas kürzer. Und wir gehen auch nicht durch den ganzen Galaterbrief oder einen anderen Brief ganz durch. Aber ich möchte mich gerne nochmal weiter mit euch darüber auseinandersetzen, wie es möglich ist, in diesem neuen Leben zu leben und gemäß dieser neuen Schöpfung am Start zu sein. Das Thema ist vielleicht so ein bisschen provozierend heute, Identität 5, das Gesetz halten. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Freikirchler, der hier im Raum ist, vielleicht schon etwas zusammenzuckt und sagt so, hey, das kann nicht sein. Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz, wir müssen kein Gesetz mehr halten. Das ganze Gesetz des Alten Testamentes ist total abgehakt, wir müssen uns nicht damit beschäftigen, was Mose gesagt hat. Das gilt alles für uns nicht mehr, weil wir im neuen Bund sind. Und dem möchte ich heute gerne was entgegensetzen und sagen, nein, dass das nicht so hundertprozentig zumindest stimmt und dass man da ganz große Missverständnisse haben kann und dass es ja wohl noch so ist, dass auch das Alte Testament für uns eine Gültigkeit hat und wir nicht einfach alles wegwischen können, weil wir mit Jesus leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so das eine oder andere freikirchliche religiöse Gefühl etwas beleidigt und das tut mir auch überhaupt nicht leid. Also es ist völlig in Ordnung, religiöse Gefühle zu beleidigen, die bringen keinen in den Himmel und machen auch keinen zu irgendeinem besseren Menschen. Und dann ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn der Herr uns so auf die Schulter tippt und sagt so, hey, das ist so ein bisschen falsch und mach das doch mal anders oder fang mal anders zu sehen. Es ist wie gesagt möglich, dass Jesus etwas in uns gemacht hat und dass wir nicht danach leben und das sollte sich wirklich ändern. Der Jakobusbrief sagt, dass Glauben ohne Werke tot ist, dass man also eigentlich nicht sagen kann, man glaubt etwas und handelt aber total anders. Und das ist so eine Behauptung, die ich so oft höre, ne, dass jemand sagt, so, ja, ich lebe mit Jesus und ich glaube da voll dran und irgendwie die ganze Bibel, ich glaube alles, was da drin steht, von vorne bis hinten. Aber man sieht es überhaupt nicht in seinem Leben, sondern er lebt eigentlich genau wie jemand ohne Gott, hat die gleichen Ängste, die gleichen Befürchtungen, betet nicht, hat wenig von Gottes Realität in seinem Leben. Und dann muss man das eigentlich in Frage stellen und sagen, nein, das kann doch eigentlich nicht sein. Denn wenn man etwas glaubt, dann muss das Konsequenzen im Leben haben. Es ist unmöglich, meine ich, etwas zu glauben und keine Konsequenz zu haben. Und so sagt Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot und deswegen kann niemand aus Glauben errettet werden. Und das ist so ein Zwiespalt zum Römerbrief, denn Paulus scheint da genau das Gegenteil zu sagen und er sagt, niemand wird aus Werken errettet, sondern ganz aus Glauben. Und es gibt viele Diskussionen darüber und so ein Höhepunkt der Diskussion war dann vor einigen hundert Jahren Dr. Martin Luther, der den Jakobusbrief gelesen hat und gesagt hat, der ist doof. Also er hat es sogar noch drastischer ausgedrückt als ich, aber ich traue mich immer nicht hier Lutherdeutsch zu sagen, weil das manche vielleicht anstößig finden würden. Aber Luther hat gesagt, nein, der Jakobusbrief, der ist gar nicht. Der ist so unevangelisch und da ist kein Glaube drin. Der ist so ätzend, der wird nicht mit übersetzt und eigentlich bin ich sogar dafür, ihn aus der Bibel zu streichen. Dabei glaube ich noch nicht mal, dass Jakobus irgendwas Böses gesagt hat, sondern er hat Paulus im Grunde genommen nur ergänzt. Ich glaube, so grundsätzlich zur Aussage würde Paulus auch Ja sagen und würde auch sagen, ja, wenn man einen Glauben hat und der nicht in die Tat umgesetzt wird und man nicht sieht, dass jemand Glauben hat, dann kann es auch nicht sein, dass dieser Glaube irgendwie wirksam ist. Und Jakobus sagt genau das, dieser Glaube ist tot, wenn Glaube nichts hervorbringt, ist er tot. Und mal ein kleines Beispiel dazu, eine Geschichte, die das vielleicht illustriert. Stellt euch vor, ihr habt eine Reise gebucht auf einem Schiff. Habe ich mal gemacht, ist total ätzend, also macht das nicht, ist ein wirklich rein fiktiv, war der schlimmste Urlaub meines Lebens fast. Aber bei diesem Schiff ist alles anders. Es ist einer von diesen großen Luxuslinern, irgendwie das Traumschiff, ich weiß nicht, wie es heißt. Und ihr seid auf dem Weg in der Karibik und ihr fahrt nach Barbados. Es ist also ganz herrlich, Delfine springen um euch herum und die Sonne verstinkt so langsam im Meer und alle Decks sind voll mit Patienten, nein, wie heißen die Leute, die auf Schiffen sind? Genau, sind voller Passagiere. Sie liegen in ihren Liegestühlen und schlürfen Mai Tai und schauen sich an, wie langsam die Sonne im Meer versinkt. Also total romantisch und schön und man kommt sich näher und das Wetter ist warm und man freut sich, dass man diesen Traumurlaub gebucht hat. Da auf einmal ertönt ein Warnsignal und der Kapitän des Schiffs meldet sich über Lautsprecher und sagt, Wir haben einen Notfall, meine Damen und Herren. Es gab ein Feuer im Maschinenraum. Einige von unserer Crew sind schon tot. Und wir haben dadurch ein Leck, jetzt 4 Meter unter der Wasseroberfläche, so groß wie ein Einfamilienhaus. Es dringt jede Menge Wasser ein. Und ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber in spätestens 4 Stunden ist dieser Kahn auf dem Boden des Meeres. Und deswegen begeben Sie sich bitte zu den Ihnen bekannten Sammelplätzen. Sie haben ja Seenotübungen gemacht. Und wie gehen Sie noch mal kurz in Ihre Kabine, holen Sie Ihre Schwimmwesten und dann lassen Sie sich von den Deck-Stewards in die Rettungsboote begleiten. Es kommt so ein bisschen Bewegung in das Schiff. Die Stewards rennen rum, das ein oder andere Boot wird schon zu Wasser gelassen. Aber größtenteils passiert gar nichts. Auf dem Achterdeck ist so eine größere Gruppe von 50 bis 60 Leuten, die in ihren Deckchairs sich rumlümmeln und ihren Cocktail in der Hand halten, als ob nichts gewesen wäre, und die weiter den spektakulären Sonnenuntergang sich anschauen. Und eine Frau sagt zum Mann neben ihr im Liegestuhl: "Ach, der Kapitän, das ist so ein toller Mann. Ich habe ja neulich beim Captain's Dinner, habe ich neben dem gesessen und ich halte den für total zuverlässig. Wenn der sagt, dass unser Schiff sinkt, dann herrscht kein Zweifel daran, dieses Schiff wird in 4 Stunden auf dem Boden der Karibik sein." Und der Mann antwortet ihr: "Ja, den Eindruck habe ich auch. Der hat so eine gute Ausbildung genossen, hat Seefahrt studiert und Nautikdiplome überall in seiner Kabine hängen. Und wenn der das sagt, der hat so viel Ahnung davon, der weiß auch, wie lange es dauert, bis so ein Schiff vollläuft. Und hundertprozentig, wenn der das sagt, geht der Kahn unter." Und der Nächste meldet sich irgendwie ganz eifrig zu Wort und sagt: "Ja, man hat das auch in seiner Stimme gemerkt, irgendwie, das ist ihm wirklich völlig ernst, irgendwie, dass wir das Schiff verlassen müssen. Der hat das nicht nur gesagt, um uns zu unterhalten, obwohl es natürlich auch sehr amüsant ist, sich das alles anzugucken, aber dem ist es wirklich ernst damit. Und er hat ja auch die Verantwortung dafür, dass uns nichts passiert." Und noch jemand meldet sich zu Wort und sagt: "Ich habe mal durchgezählt und die Plätze in den Rettungsbooten, die reichen für viel mehr Leute, als wir hier sind. Ist also tatsächlich, die haben gelernt aus der Titanic-Katastrophe. Es wäre ohne weiteres möglich, jeden von uns zu retten." Aber keiner von denen bewegt sich, keiner von denen geht an den Rettungspunkt, keiner von denen spielt auch nur ernsthaft mit dem Gedanken, jetzt mal etwas zu machen, um dieses Schiff zu verlassen, sondern alle philosophieren darüber, wie richtig es gewesen ist, was dieser Kapitän gesagt hat. Und jeder von euch würde jetzt wahrscheinlich sagen: "Was sind das für Idioten? Wer so stirbt, hat es nicht anders verdient, als so zu sterben." Und es ist total irreal. Das würde nicht passieren. Keiner würde das machen, sondern alle Leute würden auf einmal in Hektik kommen. Einer wird den anderen umrempeln vielleicht. Vielleicht wird jemand eine Frau über die Reling schmeißen, um an ihr vorbeizukommen. Vielleicht wird jemand sagen: "Mensch, ich bin Feuerwehrmann, ich kann da vielleicht noch was da machen. Ich gehe jetzt mal in den Maschinenraum und dann fange ich mal an zu löschen." Und aber jeder würde irgendetwas machen. Und das Komische daran ist, in der Gemeinde ist das genau umgekehrt. In der Gemeinde hörst du jede Menge Sachen über Gott und danach hast du hunderte von Leuten, die sagen: "Das glaube ich," und nichts machen. Und ich weiß, irgendwie, dass einige von euch werden nach Hause gehen nach dieser Predigt und werden sagen: "Ach, Storch hat so recht. Der hat das ja auch gelernt." Stimmt gar nicht, aber der hat so viel Bibel gelesen, der ist so schlau in diesen ganzen Sachen und der ist vertrauenswürdig. Und wenn er das sagt, stimmt das. Aber werden trotzdem nichts machen. Und das ist so eine komische Sache, ne? Und das ist genau das, was Jakobus sagt. Er sagt: "Hey, wenn du einfach nur sagst, dass du Glauben hast, aber du machst nichts daraus, dann ist das genauso, als ob du keinen Glauben hättest. Und du kannst auf diesem Schiffsdeck sitzen und ersaufen und trotzdem glauben, dass der Kapitän recht hat." Und Bibel sagt dazu in anderen Worten, aber es ist eine totale Verschwendung von Leben, wenn man das so macht. Und es sollte nicht so sein, sondern ein Glaube, wenn er lebendig ist, dann macht der etwas. Und wenn wir glauben, dass Jesus uns neu gemacht hat, wenn wir glauben, dass es eine Realität der neuen Schöpfung gibt, dann können wir nicht weiterleben wie bisher. Also ehrlich, du kannst nicht sagen: "Jesus hat mich neu gemacht" und weiterleben wie immer. Du kannst nicht sagen, wie Jesus ist der Herr in deinem Leben und das Beste, was dir je passiert ist, aber dich nicht danach verhalten. sondern es muss einfach sein, dass Glaube Konsequenzen hervorbringt. Und wenn der Glaube keine Konsequenzen hervorbringt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es kein echter Glaube ist und dass wir noch nicht ergriffen sind von Jesus und dass wir noch nicht diese Wahrheit verstanden haben, dass er uns wirklich neu gemacht hat. Wenn er uns neu gemacht hat und wenn wir das verstanden haben, dann muss das Konsequenzen haben und dann muss sich das Leben ändern. Apostel Paulus war in dieser Sache radikal und er hat es verstanden, dass er neu gemacht ist und er schreibt, was seine Konsequenz ist. Er sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Laufet so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit leeren Luftstreichen, sondern ich zerschlage meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit nicht ich, der ich anderen predige, selbst verwerflich werde. Hammerbild eigentlich. Der gleiche Paulus, der sagt 2. Korinther 5, Vers 21, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der gleiche Paulus, der sagt 2. Korinther 5, 17 oder 18, dass wer in Christus Jesus ist, der ist eine neue Schöpfung. Der sagt jetzt hier, das motiviert mich so sehr, dass ich bereit bin, Opfer dafür zu bringen, Jesus-mäßig zu leben. Und er vergleicht das mit den Leuten in der Rennbahn und er sagt, hey, so ein Athlet für einen vergänglichen Siegespreis, für etwas, wo sich in 10 Jahren vielleicht keiner mehr daran erinnern kann, dass der den Preis gewonnen hat. Aber dafür trainiert der Typ jeden Tag 8 Stunden. Dafür isst der nicht alles, was er essen möchte. Dafür beschneidet er sein Leben an den verschiedensten Stellen, nur damit er diesen Preis kriegt. Und wie sollte es denn eigentlich bei uns dann sein, dass wir, die wir einen ewigen Preis erwarten, dass wir, die wir Lohn im Himmel erwarten, wie sollte es bei uns dann nicht so sein, dass wir mindestens bereit sind, die gleichen Opfer zu bringen und Jesus-mäßig zu leben? Wie sollte es bei uns dann nicht so sein, dass wir alles dafür geben, in dieser neuen Identität zu leben, dass wir alles daran setzen, die Sachen nicht nur theoretisch zu glauben oder für wahr zu halten in unserem Kopf, sondern dass wir es wirklich in unser Leben hineinbekommen. Ich komme gleich nochmal auf den Vers zurück, aber ich glaube, man merkt das schon bei einmal durchlesen, was Paulus da sagt, ist echt Schwarzbrot. Das ist nicht Larifari. Paulus war auch kein Larifari-Typ, so by the way, sondern er war immer irgendwie gerade auf die 12. Und hier ist es 100% genau das Gleiche. Paulus hat es ganz klar gesagt, irgendwie es hat irgendwie etwas mit Motivation zu tun, in dieser neuen Schöpfung zu leben, in dieser neuen Jesus-mäßigen Identität zu sein, hat etwas damit zu tun, wie wir unser Leben leben. Und es ist radikal. Jesus selber hat einige Sachen gesagt, die uns vielleicht wundern werden, so je nachdem, mit was für einer Theologie man rangeht und was für einem Gemeindeverständnis, ist das manchmal ganz schön krass, was Jesus gesagt hat. Und er sagt in Matthäus 5, Verse 17 bis 19, etwas über seine eigene Motivation und seinen eigenen Dienst. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmel der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmel. Jetzt ging es letztes Mal viel um Galater 2, Vers 20 und das ist für mich so ungefähr die Mitte der Heiligen Schrift überhaupt, nämlich wo Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mein alter Mensch ist gekreuzigt, irgendwie meine alten Leidenschaften und Begierden, die interessieren kein Schwein mehr. Das ist alles irgendwie weg, das habe ich alles hinter mir gelassen und jetzt lebt Christus in mir. Und wenn wir sagen, dass Christus in uns lebt und wenn wir gleichzeitig sagen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, dann können wir davon ausgehen, dass dieser Christus in uns immer noch die gleiche Motivation hat, sich nach Gottes Maßstäben zu verhalten, wie er es vor 2000 Jahren getan hat. Und wir sagen das so oft, wenn wir über Heilung reden, ne? Jesus hat sich nicht verändert, er hat damals wie keinen weggeschickt, sondern hat damals jeden geheilt, der zu ihm gekommen ist, und deswegen wird er das heute auch noch machen. Und nach der gleichen Logik müssten wir dann eigentlich sagen, wenn Christus in mir lebt, dann will er heute noch durch mich genauso heilig leben wie vor 2000 Jahren. Dann will er heute noch, dass man über mich das Gleiche sagt wie über ihn. Nämlich, dass kein Falsch in meinem Mund gefunden ist, dass ich nicht gelogen habe, dass ich nicht gestohlen habe oder sonst irgendetwas, sondern dann möchte er heute durch mich immer noch genauso nach Gottes Maßstäben leben, wie er es früher gemacht hat. Und wir tun uns manchmal zu leicht damit zu sagen, Altes Testament ist aufgehoben, das interessiert uns alles nicht mehr, denn Christus in uns hat immer noch dieselbe Motivation, so zu leben, wie Gott es sich vorstellt, wie er es früher gemacht hat, als er selber in seinem eigenen Körper durch das Leben gegangen ist. Jesus in mir will immer noch genauso leben. Jetzt muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Ist das hier meine Flasche oder gehört irgendjemand anderem? Ja, ich habe viele Flaschen hier überall verteilt. Jetzt muss man es natürlich etwas differenzieren. Das Gesetz des Alten Testamentes enthält grob drei Teile, nämlich das Strafgesetz Israels, das Kultgesetz und das moralische Gesetz. An das Strafgesetz Israels hat Jesus sich auch nicht gehalten, konnte er gar nicht. Zur Zeit des Neuen Testamentes war Israel in römischer Hand. Und die Römer haben ihnen verschiedene Gesetze aufgedrückt und manches, was im israelischen Gesetz stand, durfte man damals nicht machen. Zum Beispiel keine Todesstrafe durchführen. Und deswegen musste Jesus in die Hand der Römer ausgeliefert werden und die Römer mussten ihn kreuzigen, weil die Juden ihn nicht hätten kreuzigen dürfen. Das war gesetzlich nicht möglich. Und heute ist es eigentlich noch genau das Gleiche. Es gibt kein Land der Welt, das sich am Gesetz des Alten Testamentes orientiert oder das Gesetz des Alten Testamentes durchzieht. In Israel gibt es natürlich ein paar Juden, die sagen, doch, wir müssen wieder dahin zurück. Aber bisher haben die es nicht geschafft. Also auch Israel wird nicht regiert nach dem Alten Testament. Und es ist einfach nicht so, dass es irgendein Land gibt, das so regiert wird. Und du kannst das auch mal gerne ausprobieren, ob das in Deutschland funktionieren würde. Wenn du das nächste Mal eine Straftat begehst, kannst du ja irgendwie dann darum bitten, nach jüdischem Gesetz des Alten Testamentes gerichtet zu werden. Und du wirst wahrscheinlich merken, das klappt nicht. Paulus sagt in Römer 13, dass wir der gesetzlichen Obrigkeit untertan sein sollen. Und er meint damit jeweils die Ordnung des Landes. Aber du wirst nicht nach alttestamentlichem Recht gerichtet. Ist auch ganz gut, denn da gab es ganz schön viele Strafen, für die man hingerichtet worden wäre, auch auf teilweise sehr unangenehme Weise. Und deswegen freue ich mich eigentlich, dass das bei uns nicht der Fall ist. Ihr koppelt gerade irgendwas zurück, ihr seid ungefähr 5 Sekunden hier vorne. Das heißt also, dieser Teil des Gesetzes kann es nicht sein. Der zweite Teil des Gesetzes Israels war so ein Kultgesetz. Ganz viele Stellen im Alten Testament handeln darüber, wer opfern darf, wer rein ist vor Gott, wer unrein ist vor Gott, wer Priester sein darf und so weiter. Auch daran hält sich heute kein Mensch mehr. Im Jahre 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden, als die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht haben. Und dabei sind die Geschlechtsregister verbrannt und seitdem kann niemand mehr nachweisen, dass er priesterlichen Geschlechtes ist. Das heißt, es wird nicht mehr geopfert, nirgendwo. Ist ein bisschen komisch immer. Ich verstehe gar nicht, wie im Judentum noch gelebt werden kann, irgendwie ohne zu opfern, also ohne die Möglichkeit, vor Gott entsündigt zu werden. Weiß ich gar nicht, wie das funktionieren kann. Aber na gut, gibt's ja immer noch, wie das Leute ansonsten versuchen, sich danach auszurichten. Aber das jedenfalls gilt für uns auch nicht mehr. Was allerdings hundertprozentig für uns gilt, sind die moralischen Grundlagen, die Gott damals gegeben hat. Und damit meine ich besonders die 9 Gebote, die Jesus bestätigt hat. Das war kein Versprecher. Im Alten Testament gibt es tatsächlich diese 10 Gebote, aber Jesus hat nur 9 Gebote davon bestätigt im Neuen Testament, hat 1 ausgelassen. Frage? Genau, nämlich den Sabbat. Jesus hat gesagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen und hat damit den Sabbat zumindest modifiziert. Und deswegen sage ich immer, es sind nur 9 Gebote, von denen Jesus sagt, dass sie wirklich definitiv gehalten werden müssen. Und es heißt also, Jesus in uns will die 9 Gebote halten. Jesus in uns will, sehnt sich danach, das einzuhalten, was Gott an moralischen Maßstäben uns gegeben hat. Jesus in uns will nicht lügen müssen. Jesus in uns möchte nicht irgendwas begehren. Jesus in uns will nicht stehlen müssen, sondern Jesus in uns will sich heilig verhalten. Und das finde ich so gut. Ich habe jetzt neulich nochmal drüber nachgedacht, ne? So dieses Gebot, wie du sollst nicht begehren, irgendwie alles Mögliche. Und ich finde das so cool, irgendwie, dass ich etwas in mir habe, was nicht von Begehrlichkeiten ständig getrieben wird. Und ich hasse das, echt. Ich hasse es, so zu leben, dass es immer irgendetwas gibt, was ich haben muss, aber ich nicht kriegen kann. Das finde ich so ätzend, irgendwie. Das ist etwas so Fieses. Und deswegen finde ich es so schön, irgendwie, dass dieser Christus in mir lebt, der das auch nicht will. Und je mehr ich ihm Raum lasse, umso weniger werde ich dahergetrieben sein. Jetzt neulich kommt der Thomann-Katalog bei uns an und die Musiker unter euch wissen, was das ist. Nämlich halt Thomann, großes Musikhaus in Deutschland. Da hat wahrscheinlich jeder von euch mal was gekauft, der sich für Musik interessiert. Und alle 2 Monate oder sowas kommt der Katalog von denen ins Haus. Und mittlerweile mache ich das Ding noch nicht mal mehr auf, sondern fasse es mit 2 spitzen Fingern an und trage es direkt zum Altpapier, weil ich weiß, wenn ich diesen Katalog aufmache, weckt das Begehrlichkeiten ohne Ende. Guckst und du siehst irgendwie diese feuerrote Gitarre, die auch nur 2793 Euro kostet und die deinen Sound so unglaublich verbessern würde und dazu beitragen würde, dass du endlich den dir gebührenden Weltruhm bekommen würdest. Und du blätterst weiter und du bist noch nie in deinem Leben auf die Idee gekommen, dass es irgendwie sexy sein könnte, Posaune zu spielen. Aber da ist sie vor dir, diese schimmernde Messing-Posaune. Und du denkst, ach Mann, wenn ich die hätte, ich wäre der Größte. Und es ist wirklich, du guckst dir das Ding an und es weckt Begehrlichkeiten. Und deswegen denke ich mir dann immer, okay, Christus in mir will das nicht. Ich will gar nicht Begehrlichkeiten haben. Ich nehme das Ding und schmeiße es einfach mit spitzen Fingern weg und bin froh, dass ich das nicht brauche. Jetzt ist es so, dass es eine interessante sprachliche Sache gibt um die 10 Gebote, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Denn es steht tatsächlich weder im Alten noch im Neuen Testament, du sollst irgendetwas nicht machen. Sondern wenn man es wörtlich übersetzt, ist da drin ein Futur. Habt ihr Abitur? Irgendwie hat jemand von euch... Ich muss das nochmal nachgucken, ne? Aber zum Glück dachte ich dann, Captain Future habe ich damals immer geguckt. Also es hat irgendwas mit Zukunft zu tun. Und Futur ist also die Zukunftsform eines Verbes und es ist nicht die Befehlsform. Also Gott sagt nicht, töte nicht, sondern Gott sagt, du wirst nicht töten. Jetzt kann man das ganz verschieden sehen und manche Leute, zu denen ich auch gehöre, sagen, ach, das ist echt eine Verheißung. Gott sagt irgendwie, es wird kommen, dass du nicht mehr begehrst. Es wird kommen, irgendwie, dass du nicht mehr lügst, dass du keine Anfechtung mehr hast zu stehlen, dass du keine Anfechtung hast, irgendeinen anderen Gott anzubeten. Echt, das kommt, das ist möglich. Du wirst so leben, es wird nicht so sein. Andere sagen genau das Gegenteil, ungefähr zumindest, und sagen, wenn eine Autoritätsperson dir sagt, du wirst etwas tun, dann ist das schon ein Befehl. Ne, wenn du dich vielleicht mal dran erinnerst, irgendwie als Kind, dein Zimmer war super unaufgeräumt und irgendwann kommt dein Vater rein, nachdem er es schon 5-mal im Guten gesagt hat, ach bitte räum doch auf, steht dann irgendwann vor dir und sagt, mein Freund, du wirst dein Zimmer aufräumen. Dann wird wahrscheinlich keiner von uns gedacht haben, ach wie schön, eine Verheißung. Und ich ergreife diese Verheißung im Glauben und sage, es wird kommen in 20 Jahren der Tag, da mein Zimmer sich wie von selbst aufräumt und ich endlich in diese Verheißung eintrete und nicht mehr in diesem Chaos leben muss. Sondern es wird anders sein. Du wirst sagen, okay, ja Sir, ich mache das. Ich räume jetzt ganz schnell auf und ich sehe, jetzt ist hier echt Schicht im Start und Ende der Fahnenstange und ich muss das jetzt wirklich machen. Also es ist irgendwo zwischen den beiden. Auf der einen Seite bin ich total begeistert davon, von diesem Gedanken, dass Jesus mich frei macht und ich diese ganzen Sachen nicht brauche und ich deswegen sagen kann, echt, es wird eine Zeit kommen, wo ich vielleicht den Thomann-Katalog noch nicht mal wegschmeißen muss, weil ich ihn ohne begehrliches Auge lesen kann und einfach sagen kann, ach, wie schön ist, dass ich diese Sachen alle nicht brauche, dass ich genug Instrumente habe und volle Genüge habe in Christus. Und auf der anderen Seite lese ich es auch so, dass ich einfach weiß, es gibt Sachen, die sagt Gott mir und dann diskutiere ich nicht darüber. Und es ist eh so abgefahren, ne? Irgendwie Gott sagt was zu Menschen und die wissen, dass Gott zu ihnen redet und danach fängt das Diskutieren an. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, meint er damit wirklich mich oder meint er den anderen? Was ist überhaupt stehlen? Ist es nicht eigentlich in Ordnung, wenn ich mir etwas Geld aus der Kasse leihe, mit dem festen Vorsatz, es möglicherweise irgendwann zurückzuzahlen? Und wenn ich es dann vergesse, ist das doch kein Stehlen. Und man versucht sich diese Hintertürchen zu machen und kommt gar nicht auf die Idee, dass der Herrscher des Universums selbst mit einem spricht und dass es eigentlich sich gehört, mindestens aus Respekt zu sagen, okay, Sir, wenn du das sagst, dann mache ich das. Ich muss noch nicht mal immer alles verstehen, was Gott mir sagt, aber ich sollte es wirklich machen, was er mir tut, denn er wird schon wissen, was er mir sagt, denn er wird schon wissen, was er sagt. Und ich glaube, Paulus hing auch zwischen diesen beiden Sachen fest und hat auf der einen Seite davon geredet, dass wir es schon haben in Christus und auf der anderen Seite eine unglaubliche Motivation an den Tag gelegt, es zu erreichen, was in ihm schon Realität geworden ist und sein ganzes Leben darauf anzuwenden. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Vers gerade und als Abschluss gehen wir da noch ein kleines bisschen tiefer rein. Und speziell die letzten beiden Verse. So laufe ich nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich zerschlage meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Da sind zwei ganz schön harte Worte drin. Das eine ist, ich zerschlage meinen Leib und das andere ist, ich behandle ihn als Sklaven. Wenn man damit nicht umgehen kann, dann ja, macht man ja als Prediger eigentlich immer das Gleiche. Man sagt, ach, im Griechischen, da ist das garantiert nicht so hart. Und so habe ich dann mal nachgeguckt, was denn im Griechischen heißt das Wort für zerschlagen und habe gemerkt, ja, zerschlagen ist schon irgendwie ganz schön vorsichtig positiv ausgedrückt, denn man kann das Wort sogar übersetzen mit foltern. Es heißt mindestens etwas hart behandeln, nicht sanft behandeln, sondern etwas richtig hart rannehmen und richtig gnadenlos eigentlich mit etwas umzugehen. Das fand ich natürlich schon ganz schön spektakulär, irgendwie, dass mein Lieblingsapostel Paulus so etwas sagt und damit natürlich sehr in meine Sympathie geschrumpft ist. Und es ist so, dass viele Leute so eine Stelle dann wörtlich nehmen, heute zum Glück nicht mehr, das ist sehr außer Mode gekommen, aber im Mittelalter gab es Tausende, vielleicht Millionen von Mönchen und Nonnen, die gesagt haben, das mache ich genauso. Wenn Paulus das gemacht hat, dann kann das bei mir nicht falsch sein. Und so hat man nicht mehr bloß kalt geduscht oder gebadet, wenn man irgendwelche Gelüste hatte, sondern die sind so schlecht mit sich umgegangen, haben sich gegeißelt, irgendwie haben sich wehgetan, irgendwie haben Nächte auf kalten Fußböden geschlafen und immer versucht, auf diese Weise ihr Fleisch zu töten und geistlich zu leben. Das Resultat war, soweit ich weiß, in keinem Fall, dass es wirklich funktioniert hat, sondern man hatte ein paar Narben mehr, aber immer noch genauso viele Gedanken. Ich habe mal von einem sehr bedeutenden Fall oder interessanten Fall gelesen von William Charles Minor. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt, aber der hatte ganz große Probleme mit sexuellen Gedanken und hat dann irgendwann das Problem dann selbst gelöst durch Amputation seines besten Stückes und hat danach aber festgestellt, dass seine Gedanken nicht weniger geworden sind. Also es ist tatsächlich ein absolut realer Fall. Also ich kann euch gerne auch Literaturangaben dazu lesen, wenn ihr nachlesen wollt, wie er es gemacht hat. Aber er hat nachher halt festgestellt, das hat sein Problem nicht gelöst. Er musste zwar im Sitzen pinkeln, aber hatte immer noch die gleichen Gedanken. Also das bringt es irgendwie nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass Paulus das so gesagt hat, irgendwie als eine absolute Aufforderung an uns, dass er gesagt hat, okay, wenn du irgendetwas haben willst, irgendwie dann geißel dich und dann versuch irgendwie das auf keinen Fall zu machen und behandle dich hart. Und das Doofe ist, irgendwie manchmal wird dieses pädagogische Mittel der Härte und des Schlagens ja auch in christlichen Kreisen immer noch angewandt. Jetzt neulich noch eine Statistik darüber gelesen, dass christliche Eltern ihre Kinder wesentlich häufiger körperlich züchtigen als nicht-christliche Eltern. Und ehrlich gesagt fand ich das total schockierend. Also fand ich total blöd, irgendwie das zu lesen. Und habe dann ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, dass es so tatsächlich noch Lehrbücher gibt, irgendwie über ganz andere Themen, die aus den letzten Jahren sind, wo genau das irgendwie immer noch irgendwie gesagt wird, dass Erziehung nur über Gewalt funktioniert. Natürlich sagt man nicht Gewalt dazu, aber dass es halt so sein muss, irgendwie, dass ohne irgendwie die Rute niemand vernünftig aufwächst. Und meistens wird das aufgebaut aus Hebräer 12, Vers 6, wer den Sohn liebt, der züchtigt ihn. Und ich glaube, dass es ein totales Missverständnis ist, was da zum Tragen kommt. Denn man muss einen Unterschied machen zwischen dem Mittel der Pädagogik und dem Ziel der Pädagogik. Und es war nie das Ziel der Pädagogik, sich zu schlagen oder hart mit sich umzugehen, sondern das Ziel, das Paulus hatte, war, dass er besser in dieser neuen Identität lebt. Und das Ziel, das Kindererziehung hat, ist, dass Kinder zu reifen Menschen aufwachsen. Und es geht nicht so sehr um das Mittel. Und was wir gelernt haben, mindestens in den letzten 2000 Jahren, ist, dass pädagogisches Mittel irgendwie des Prügelns und Folterns und Quälens niemals dazu führt, dass Leute gesünder werden, sondern Menschen echt kaputt macht und dass es nicht funktioniert. Man kann jetzt nicht mit dem modernen Wissen da rangehen und sagen, das kann Paulus nicht gemeint haben, denn er hat es hundertprozentig gemeint, aber wir müssen auch Gottes Wort auslegen. Und zur Zeit des Paulus war es total normal, dass man Gewalt gesehen hat. Ich meine, heute kannst du 30 Jahre leben und du hast noch nie eine Leiche gesehen. Damals konntest du wahrscheinlich keine 10 Jahre leben, ohne eine öffentliche Hinrichtung auf dem Marktplatz zu erleben. Nochmal nachgelesen, im Jahr 71 vor Christus ist ein Sklavenaufstand niedergeschlagen worden unter Spartakus und an der Via Appia von Rom nach, keine Ahnung, weiß nicht mehr wo, sind 6.000 Menschen gekreuzigt worden. Und die haben sie so lange hängen lassen, bis sie von selber runtergefallen sind. Das heißt also, immer wenn du irgendwie an der Via Appia entlang gegangen bist, hast du über Monate irgendwelche verfaulenden Leichenteile an Kreuzen gesehen. Und es war einfach echt, Gewalt war total drin in der Welt. Und du bist nicht darum herumgekommen und es war einfach total normal. Jetzt heute ist es zum Glück nicht mehr so und wir haben die Folter abgeschafft, wir haben Todesstrafe abgeschafft und alle diese Sachen. Und wir müssen nicht mehr mit altertümlichen Mitteln erziehen, aber das Ziel der Pädagogik ist immer noch so. Wir werden andere Mittel anwenden, wir werden nicht mehr Gewalt anwenden, aber es geht immer noch irgendwie um das Ziel, einen besseren Menschen hervorzubringen. Und das ist das Zweite, was Paulus sagt, nämlich, ich behandle meinen Körper als Sklaven. Das heißt nicht unbedingt, dass er ihn schlecht behandelt hat, sondern es heißt, dass er dahin kommen wollte, dass nicht mehr sein Körper der Chef ist, sondern der Geist der Chef ist. Und du kannst nicht im Geist leben und gleichzeitig alles das tun, was dein Körper dir sagt. Und das ist jetzt ein harter Schlüssel, aber es ist wirklich ein absoluter Schlüssel zum geistlichen Leben. Paulus hat es im Galaterbrief gesagt, es gibt diese beiden Prinzipien, entweder man lebt nach dem Geist und orientiert sich an dem, was der Heilige Geist uns sagt, oder aber wir orientieren uns an unserer alten Natur, an unserem Körper, an unserem fleischlichen Zeug und dann werden wir entsprechend anders leben. Aber du kannst nicht beides haben. Und die meisten Menschen leben nach dem, was ihr Körper ihnen sagt und finden das eigentlich auch ganz gut, nach dem zu leben, was ihr Körper ihnen sagt. Und es ist bei Christen leider meistens nicht anders als bei anderen Menschen auch. Wenn dein Körper dir sagt, dass er müde ist, gehst du ins Bett. Es sei denn, du bist gerade noch auf der Arbeit und kannst deshalb nicht. Aber dann hoffst du, dass du irgendwann mal in die Position kommst, dass du nicht mehr arbeiten musst und den ganzen Tag pennen kannst. Wenn dein Körper sagt, ich habe Hunger, dann gibst du ihm nach Möglichkeit, das zu essen, was dein Körper gerade will. Wenn dein Körper dir sagt, ich habe keinen Bock, in Gottesdienst zu gehen, dann sagst du, okay, ich habe keinen Bock, in Gottesdienst zu gehen. Und es gibt tausend Entscheidungen, die letzten Endes nicht unser Geist fällt und die wir nicht nach dem fällen, was wir verstanden haben, sondern wo unser Körper uns sagt, was wir zu tun haben. Es sind so viele, dass man fast nicht mehr darüber nachdenkt. Und wenn du nach der Arbeit gestresst nach Hause kommst und dein Körper sagt dir, okay, komm, jetzt legst du dich aufs Sofa, holst eine Pizza und trinkst 2 Flaschen Bier und guckst Fernsehen, bis du einschläfst. Dann kannst du das machen oder aber du kannst sagen, nein, das tue ich nicht, sondern ich werde jetzt Zeit mit Jesus verbringen. Und du kannst dich entscheiden, wie machst du es? Legst du dich aufs Sofa, isst du Pizza, trinkst du Bier, guckst du fern oder gehst du freitags in Gottesdienst und hörst dir etwas von Jesus an, wie lässt für dich beten und triffst eine geistliche, gute Entscheidung. Und eigentlich jedes Mal, wenn du dann das machst, was dein Körper dir sagt und sagst, okay, ich lasse lieber den Gottesdienst ausfallen als den Tatort, kommt der freitags? Ach, okay. Du liegst schon von Sonntag an bis Freitag liegst du schon da. Also jedes Mal, wenn du dann sagst, so nein, ich muss jetzt irgendwie was anderes gucken, ich kann, ich habe keinen Fernseher, aber irgendwas wird es ja bestimmt jetzt gerade um diese Zeit auch laufen. Und du sagst, nein, ich bleib lieber zu Hause, hast du eigentlich eine Entscheidung dafür gefällt und aufs Fleisch gesät. Und was Paulus hier sagt ist, es hat mit Härte gegen sich selber zu tun. Es wird nicht leicht sein, im Geist zu leben. Es wird nicht leicht sein, sich an dem zu orientieren, was Jesus uns sagt. Es wird etwas damit zu tun haben, dass wir uns selbst verleugnen müssen. Es wird etwas damit zu tun haben, dass wir das, was wir wissen und verstehen, über das setzen, was wir gerade machen wollen. Aber es ist einfach der Weg des geistlichen Wachstums. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine positive Härte gegen euch selbst. Dass wir dieses Bild verstehen, dass jemand, der etwas erreichen will, bereit sein muss, etwas dafür aufzugeben. Dass ein Sportler, der eine Medaille haben will, dafür kämpfen muss. Und dass jemand, der Jesusmäßig leben will, auch genau auf die gleiche Weise dafür kämpfen muss. Dass es ein Kampf ist, Leute zu lieben. Dass es ein Kampf ist, in Freiheit zu leben. Dass es ein Kampf ist, im Frieden Gottes zu sein. Aber dass der Kampf sich letzten Endes lohnt und dass es immer etwas damit zu tun hat, sich selbst zu verleugnen und nicht auf das zu hören, was unser Körper uns gerade sagt. Amen. Oh Jesus, danke, dass du es gut mit uns meinst. Ja, danke, dass es nichts Genialeres gibt, als in diesem neuen Leben zu leben. Gott, und ich glaube, jeder würde sagen, hey, ich sage ja, ich möchte ein Leben haben von Freude und ich möchte ein Leben von Frieden haben und ich möchte ein Leben in Freiheit führen. Gott, und ich bete mir, dass du uns das so groß und wichtig werden lässt, Herr, dass wir bereit sind, Preise dafür zu bezahlen und dass wir bereit sind, in dieser positiven Selbstverleugnung zu leben. Aber dass wir nicht immer dem ersten Gedanken nachgehen müssen, sondern dass wir es echt lernen, irgendwie so zu leben, wie du es dir vorstellst. Und dass wir nicht aus irgendeinem Stress irgendwie das machen, dass wir nicht gesetzlich leben. Gott, aber dass wir es einfach wissen, du hast in uns schon diese Grundlage geschaffen. Und Gott, wir wollen so leben. Echt, wir wollen so leben. Halleluja.